Das ist wunderschön, heute Morgen noch einmal bei euch im EGW Biel zu sein. Und ich mache gerade Kim und der Worship Band danken, dass ihr uns so habt, die Gegenwart von Gott hineingeführt. Und das wird auch ein Teil von meiner Botschaft, von meinem kleinen Input heute gewesen, die Wichtigkeit für unsere Ausrichtung auf Gott, auf Jesus, die Wichtigkeit von Anbetung, vom Lobpreis von Gott. Wir sind ja kurz als Familie vor der Ausreise nach Japan wieder. Am 28. August werden wir da in der Schweiz abheben und Richtung Japan fliegen. Unser Sohn, wie ihr seht, sie haben angefangen mit der RS und die werden über das Wochenende beim Grossi und beim Grosspapa dürfen sein. Und Mia ist nach wie vor in Amerika im Moment noch und sie wird für einen Monat zurück nach Japan kommen und wir freuen uns, unsere Tochter nach 3 Jahren endlich mal wieder zu sehen. Und sie wird dann auch ihre Ausbildung fertig machen, Anfang Oktober wieder zurück nach Neuseeland gehen, um dort ihre Ausbildung im Tourismusbereich fertig zu machen. Ich habe hinten noch ein paar Kärtchen aufgelegt, wenn ihr eins wollt, für euren Kühlschrank. Danke einfach für eure Verbundenheit über all die vielen Jahre mit uns. Ja, noch Grüße von Markus und von Barbara Thallinger. Ich glaube, sie sind ja wirklich hier im EGB Biel aufgewachsen und der Markus ist ja im Moment Pastor in der FEG Belp und sie lassen euch auch noch ganz herzlich grüßen. Wie es der Willi schon hat gesagt, möchte ich euch heute Morgen mit in die Geschichte vom Prophet Haggai. Also wir werden ein bisschen in eine Zeitmaschine einsteigen, 2500 Jahre zurückspulen, zu dem Zeitgehen vom Prophet Haggai, vom Leben enttäuscht, der Haggai-Effekt, wie die Enttäuschung zu Freude führt. Und so möchte ich mich herausfordern vom Buch Haggai, von dem Prophet. Haggai ist ja das zweitkleinste Buch vom Alten Testament, das zweitkürzeste Buch. Und der Haggai hat all diese Botschaften, also die er hat gegeben, hat er in 4 Monaten gegeben. Also es ist sehr in einem kompakten Zeitraum, wo er die Botschaft hat gegeben. Aber die Botschaften, die kurze Botschaft von ihm, hat entscheidend dazu beigetragen, dass eben die Juden dann den Tempel, der ja von den Babylonern zerstört war, wieder aufgebaut. Und der Tempel ist ja das Haus vom Lobpreis, dort, wo Gott geehrt wird, dort, wo die Gegenwart von Gott lebt unter uns Menschen. Und hier sehen wir die Zeittafel, dass wir so ein bisschen bei dieser Zeitmaschine gesehen, wo wir uns da etwa befinden. Der Haggai, der Zachariah, der Malachi, das sind die 3 letzten Bücher im Alten Testament. Die sind alle in dieser Zeit geschrieben worden, wo die Juden nachher zurückgekommen vom Exil und zurückgekommen nach Jerusalem, um dort die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Der Tempel ist ja kaputt gegangen durch einen König Nebukadnezar, die Babyloner haben den Tempel zerstört. Und das war die ultimative Katastrophe, die nationale Katastrophe für die Juden. Der Tempel, wo Gottes Gegenwart ist zerstört worden. Aber, wie wir es ja haben gesungen im Lobpreis, haben wir auch gesungen, wir leben schon heute in den Verheißungen, dass einmal alles heil wird werden. Und die Juden, die haben auch so Verheißungen gehabt. Da hat zum Beispiel der Prophet Jeremia hat zwar viel vorausgesagt, dass der Tempel wird zerstört werden, aber er hat gleichzeitig auch gesagt, nach 70 Jahren werdet ihr zurückgehen. Und der Hesekiel, der Prophet Hesekiel, der in dieser Zeit gelebt hat, hat gesehen im Kapitel 10, die Herrlichkeit von Gott geht weg vom Tempel, aber dann in dem Kapitel 40 und glaube speziell im Kapitel 43 sieht er einen neuen Tempel und die Herrlichkeit von Gott, die zurückkommt in den Tempel. Die Herrlichkeit, die schon beim König Salomo, wie und mit Feuer ist im Tempel runtergekommen und ein grosses Spektakel war und Gott wirklich in diesem Tempel unter den Menschen hat gewohnt. Und so könnt ihr euch vorstellen, wie die Juden, wo sie gemerkt haben, der König, der persische König, lässt uns wieder zurückgehen nach Jerusalem, er gibt uns sogar Geld für einen Tempel aufzubauen. Dann alle glücklich geläutet, oh Erweckung, oh, da ist etwas Wunderbares im Werk. Gott, Promise Keeper, er tut seine Verheißungen, er steht zu seinen Verheißungen. Und mit Elan sind sie zurückgegangen, nach Judäa, um den Tempel dort aufzubauen. Aber schon bald ist der Enthusiasmus einer Enttäuschung gewichen. Das goldene Zeitalter, das sie sich erwünscht oder erwartet oder erhofft mit dem neuen Jerusalem, mit dem neuen Tempel, mit Gottes Herrlichkeit, es war einfach alles mega happerig gewesen. Ich meine, die Stadt war zerstört, die Mauern waren zerstört, das Leben war schwierig dort. Es war politisch sehr unstabil gewesen. Wir haben beim Esra-Buch nachlesen. Und es sind auch viele finanzielle Schwierigkeiten, haben die Juden dort auch gehabt. Und so sind die hochfliegenden Pläne und all die Hoffnungen, die die Juden hatten, sind irgendwie an der harten Realität vom täglichen Leben zerschellt. Und so ist dann so langsam das Motto aufgekommen unter den Juden, ja, die Zeit ist noch nicht gekommen, für Gott, für den Herr, einen Tempel zu bauen. Ja, es ist einfach noch schwierig, die Zeit ist noch nicht da, die Zeit ist noch nicht da. Und genau in diesem Punkt hat dann der Haggai den Leuten diese Botschaft gegeben, manchmal schon noch ein bisschen Volksbibel da reingenommen ist. Jetzt gibt es noch ein anderes Feeling, aber wir lesen jetzt mal den Luther oben zusammen. So, auf Japanisch sagt man 1, 2, 3, sagt man Seno. Okay, Seno. So spricht der Herr Zebeot. Also ich denke, der Haggai, der Prophet Haggai, wird das zeigt uns, gerade eben wie unsere Enttäuschungen zu einem zentralen Baustein werden, um echte Heilung, Frieden und Freude zu finden. Und so denke ich, dass der Haggai uns so drei Sachen aufzeigt, was gerade Enttäuschungen für uns bewirken können. Also der erste Punkt, den ich euch heute möchte weitergeben vom Prophet Haggai, ist, Enttäuschungen stellen unsere Prioritäten in Frage. Und so lesen wir da gerade die nächsten Verse, der Prophet Haggai 1, 5 bis 7 und gerade wieder Seno. So spricht der Herr Zebeot. Acht doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebeot. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Das ist ja sehr interessant, dass er dort sagt, ihr trinkt und ihr seid gleich noch durstig. Ihr esst und ihr werdet gleich nicht satt. Ihr habt ja Kleider, aber ihr werdet gleich nicht warm. Und vor einem Jahr gelesen, sie haben ja Häuser gehabt. Es ist nicht, dass ihnen ist total mies gegangen dort. Sie haben Sachen gehabt, aber es war auch das Gefühl gewesen, wie von so eine Nichtigkeit, das geht durch die Hände durch, es hat keine Substanz. Und die Elberfelder Bibel übersetzt da ja zweimal, richtet euer Herz auf eure Wege. Und das ist eigentlich nicht eine angenehme Botschaft, wie ja so viel bei den Propheten, dass der Prophet Haggai durch die Enttäuschung zeigt aber nicht auf andere, auf die Völker, die ringsum haben gelebt, die den Juden das Leben schwer gemacht und so, wegen denen und so, sondern er hat uns den Spiegel vor. Also bei Enttäuschung hat man ja vielmals so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich verstehe dich und das ist wirklich, wirklich schwierig, das brauchen wir ja alle auch. Aber der Haggai tut den Juden, tut uns eigentlich einen Spiegel vorhaben und sagt hier, du auf deinen Wegen schauen. Sozusagen, was sind deine Prioritäten? Wie lebst du? Und hat deine Enttäuschung nicht auch etwas zu tun mit der Art, wie du lebst, mit der Art, wie du Prioritäten hast gesetzt? Es ist ja spannend, aber dass, wenn wir unsere Prioritäten nicht richtig legen, dass wir dann auch nie genug haben, auch wenn wir genug haben. Und jetzt möchte ich euch das ein bisschen einführen in die Geschichte, also die Eltern von euch, die kennen doch Rolling Stones. Wer kennt Rolling Stones noch? Yeah! Und die haben mal ein Lied gehabt. Die haben mal ein Lied gehabt, ein ganzes bekanntes. I can't get no satisfaction. Nichts befriedigt mich. Das war so ein Thema von den Rolling Stones, wo ja alles hatten. Nein, ein bisschen später, eine Generation später, wer kennt U2, Bono? Da haben wir gehabt. I still haven't found what I was looking for. Ich habe immer noch nicht gefunden, was ich gesucht habe. Bono dort. Und eine Generation später, das ist die jüngste von euch, da haben wir in dem Film The Greatest Showman, Jenny Lind, sing there is never enough. Oh, ich wette, ich kann dir das singen. Never enough. Das ist irgendwie das Thema von jeder Generation. Es ist nie genug, auch wenn es genug da ist, aber es ist einfach nie wirklich genug. Und das ist ja gerade bei dem The Greatest Showman, ist das wirklich ein mega Thema dort. Es ist nie genug. Es ist zwar genug, aber sucht immer nach dem gewissen mehr. Und so tut der Haggai uns herausfordern, ja, oder die Juden herausfordern und auch uns, fragt uns, ist das nicht auch euer Lied? Und wenn das euer Lied ist, mein Lied, dein Lied ist, hat das nicht etwas zu tun mit unseren Prioritäten? Und wir lesen auch gerade hier in den nächsten Versen, vielleicht noch einmal zusammen, Seno, geht hin auf das Gebirge und holt und baut das Haus. So, hier leitet Gott, der Prophet Haggai durch das Wort von Gott das Volk zurück zu der richtigen Priorität. Aber dass Gott wieder das Zentrum werden von ihrem Sehnen, von der Ausrichtung von ihrem Leben. Der Tempel ist ja eben der Ort von der Anbetung. Und Anbetung bedeutet ja, etwas Wert zu geben. Wir beten jeden Mensch, wir sind geschaffen für Worship, für die Anbetung. Jeder Mensch betet etwas an. Aber die Frage ist, was? Aber was ist die Ausrichtung von unserem Leben? Was geben wir wem oder was geben wir Wert? Und wem oder was geben wir ultimativen Wert? Auf Englisch kommt ja das Wort Worship kommt von Worthship, worth, aber Wertschätzung. Wem geben wir Wertschätzung? Wem verschenken wir sozusagen unser Herz? Und darum haben wir im Worship, haben wir ja im Lobpreis, haben wir so manchmal gesungen, ich ehre dich, Herr, mit all meinem Leben. Und durch den Haggai, durch sozusagen die Juden, die uns und die Juden, wie die Juden dann zurückführen zu der Anbetung, zu sagen, Gott, ich tue all meine Sehnsucht, meine Wünsche, die in die Idee hineinlegen. Letztes Jahr habe ich mit einem Freund geredet, der so enttäuscht war mit der Corona-Politik der Schweiz. Und er hat mir sogar gesagt, ja, wenn ich mal Krebs würde, ja, ich weiß nicht, ob ich noch ins Spital würde gehen, weil ich meine, dann kann den Doktor und den Ärzten überhaupt nicht mehr vertrauen. Enttäuschungen können wirklich dazu führen, dass man es wie so abkapselt, schwarz sieht für sich selber, schwarz sieht für sein Land, für das Umfeld. Aber der Haggai zeigt uns da einen anderen Weg. Enttäuschungen, das kommt ja von Täuschung und eben Enttäuschung, also dass die Täuschung weg, sodass man die kann loslassen kann und wieder auf ein festes Fundament sein Leben kann setzen. Und so, der Haggai fordert uns dazu aus, unsere Prioritäten wieder richtig zu setzen, indem wir unser Leben ganz und gar Gott anvertraut. C.S. Lewis hat es ja auch so schön gesagt, im Pardon, ich bin Christ, hat er gesagt, wenn ich aber in meinem Inneren ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wenn keine meiner irdischen Freuden dieses Verlangen stillt, dann beweist das nicht, dass das Universum lauter Lug und Trug ist. Wahrscheinlich waren die irdischen Freuden nie dazu gedacht, es zu stillen, sondern nur dazu, es zu wecken und uns auf das Eigentliche hinzuweisen. Und so, das bringt mich zum zweiten Punkt. Enttäuschungen decken unsere wahren Motive aus. Enttäuschungen decken unsere wahren Motive auf. Viele Propheten, die haben predigt und predigt und nichts ist passiert. Oft ist also Prophet, sie ist sehr eine schwierige Aufgabe gewesen, weil oft die Leute nicht gefolgt haben. Aber der Haggai hat einen absoluten Volltreffer gelandet. Sobald er hat predigen haben die Leute, die haben sich das zu Herz genommen. Und wir lesen dann im Haggai 1,12, ich sage sofort, also beim Erfolgsbibel, sie dann, nachdem sie das gehört hatten, wollten sie alles sofort ihr Leben ändern. Und haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen und haben dann auch den Tempel eingeweiht. Aber bei der Einweihung, da könnte man jetzt denken, ja, alles gut, irgendwie Happy End, die Leute haben ihr Leben endlich an Gott hergegeben, der Fokus ist auf Gott und jetzt werden alle mit Enttäuschungen, wird es jetzt so vorbei sein. Aber ja, wenn alles doch so einfach wäre, weil wo der Tempel ist eingeweiht worden, haben die Juden gesagt, oder ist da das, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Wieder Enttäuschung. Sie haben sich eingesetzt für das Reich von Gott sozusagen, haben alles auf die eine Karte gesetzt, haben aufgebaut, haben Geld gespendet und nachher aber die Hoffnung für alle im Vergleich, es war nichts gewesen. Nichts, es hat wie nichts ausgesehen. So, die Juden hatten so ein Idealbild von diesem Tempel. Der Tempel in seiner Pracht, wie er war, wo der König Salomo, vom König Salomo her noch. Und ein Tempel gefüllt mit der Herrlichkeit von Gott. Das war ja auch nicht der Fall gewesen. Der Tempel ist wieder aufgebaut worden, aber die Herrlichkeit, die hat gefehlt. Die versprochene Herrlichkeit hat gefehlt. Und so ist die Frage hier ein bisschen mehr und Theo, was sind meine Idealbilder? Was sind deine Idealvorstellungen? Also Idealbilder vom idealen Missionar, vom idealen Christsein, von der idealen Gemeinde, von der idealen Familie. Oh, und dann kommt noch ideale Kindererziehung. Ah, oh, das ist ein Thema. Für sich, da gibt es ja den Witz, wo jemand sagt, bevor sie Kinder hatte, fünf verschiedene Theorien gehabt, über Kindererziehung. Jetzt habe ich fünf Kinder und keine Theorie mehr. Und so, man hat so Idealbilder. Und so mit Enthusiasmus bin ich zum Beispiel nach Japan gezogen. Mit dieser festen Glauben und Hoffnung, Richtungen können, Impact, etwas können zu verändern in Japan, Erweckung, ja genau, Gottes Zusagen, denen festhaben, Gemeinde etablieren, zu erleben, wie Gott mächtig wirkt in Japan. Aber nachher kommt man da an, merkt, Mama Mia, die Sprache. Ich kann irgendwie, wenn ich einen Kaffee bestelle, bekomme ich Coca-Cola über. Mann, wie kann ich da etwas machen in diesem Land? Und dann plötzlich merkt man, mit den Missionaren, das sind schwierige Typen, die Missionare. Bin ich echt so schwierig? Und all die Konflikte mit Missionaren, man denkt, was mache ich da? Und ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, hast du nicht auch so Idealbilder, Vorstellungen eben von deinem Christsein, deiner Ehe? Und da ist die Frage uns, sind wir bereit, die Idealbilder loszulassen? Sind wir bereit, oder Was mache ich eben, wenn mein Christsein, meine Ehe, meine Familie, mein Arbeitsplatz nicht diesen Idealbildern entspricht? Geht es mir bei meinem Christsein, bei meinem Einsatz in Japan, bei meinen Kindern um ein grossartiges Erlebnis, oder geht es mir wirklich um eben King, um eben den Ehepartner, um eben die Arbeit in Japan, auch wenn es vielleicht nicht so grossartig aussieht, auch wenn die Arbeit vielleicht manchmal, man denkt, ja, es sieht fast ein bisschen wie nichts aus. Wenn mein Ideal für mein Leben mit Gott wegfällt, was passiert denn mit meiner Motivation? Finde ich Gott nützlich, um mir zu geben? Ich will Erweckung sein, ich will etwas erleben. Finde ich Gott nützlich, wenn er mir gibt, was ich möchte? Oder finde ich Gott als Person schön? Setze ich wirklich mein Leben voll, also wie soll ich sagen, tue ich mein Leben ihm anvertrauen? Nicht, was er für mich machen kann, sondern was er ist, was Gott ist. Und so möchte ich jede Enttäuschung möchte uns wieder zurückbringen zu dem Fundament von der Liebe, von der Schönheit von Gott selber, der uns in Jesus erschienen ist. Und ich weiss auch nicht, wenn du dein Leben anschaust und du hast auch das Gefühl, manchmal, es sieht irgendwie wie nichts aus oder so viel ist irgendwie nicht gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist der Vers vom Haggai 2, 4 und 5 ganz speziell für dich, weil er sagt nach den Juden dort. Und lassen wir das zusammen sehen, no?
Aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken, sei stark und arbeite weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht.
Wow, die Zusage für die Juden, für uns, fürchtet ihr nicht. Lass den Mut nicht sinken. Tu weiter schaffen, auch wenn es manchmal wie nichts aussieht, auch wenn es nicht einem Idealbild entspricht. Und so bringt mich das zum letzten Punkt. Enttäuschungen bringen uns zu einer Liebe, die uns das Tiefste möchte erfüllen. Der Haggai hat im Haggai 2,7 vorausgesagt, wo er gesagt wo Gott durch Haggai sagt, ich will das Haus mit der Herrlichkeit füllen, spricht. Also die Zusage, die Herrlichkeit wird schon noch kommen. Ihr habt bauen und meine Herrlichkeit, ich werde wieder unter euch leben. Und nachher, aber nachher tut das Buch irgendwie ganz komisch enden und man hat das Gefühl, es ist einfach irgendwie nicht fertig. So ist es, es endet so. Zur selben Zeit spricht der Herr Zebot, will ich dich, Zerubabel, und Zerubabel war ja der Statthalter von Jerusalem, wo mit den Juden, also die erste Karawane von Juden ist mit ihm nach Jerusalem gegangen. Ich will dich, Zerubabel, den Sohn Shealtiels, mein Knecht, nehmen, spricht er, und dich wie ein Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebot. Und nachher ist das Buch fertig und man denkt, okay, was ist jetzt mit dieser Herrlichkeit? Irgendwie, es ist unvollendet. Nachher ist aber interessant, dass der Jeremia, viele, viele Jahre später, sagt im Jeremia 22, sagt er dort, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring wäre, also wieder das an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch abreißen und die Hände derer geben, die dir nach dem Leben trachten, aber der Babylonier, wo der Tempel zerstört, und vor denen du dich fürchtest, in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel und der Kalidär. Und interessant ist, dass der Konja, also der König Konja, der war der Grossvater von dem Zerubabel. Also Gott nimmt dem Grossvater wie den Siegelring weg und sagt, die Linie vom König David. Also das ist, für mich ist das fertig. Und nachher, zwei Generationen später mit dem Zerubabel, sagt, du bist wieder der Siegelring. Und ich denke, was bedeutet das alles? Also es bedeutet irgendwie, Gott steht zu seinem Versprechen. Aber irgendwie die Auflösung. Wo ist die Auflösung? Nach 400 Jahre später, liebe Leute. Geduld. 400 Jahre später. In Matthäus lesen wir nachher, nach der Babylon, in der Abfolge von all den Vorfahren von Jesus, steht dann der nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim, Shealtiel zeugte Zerubbabel. Ist der Zerubbabel dort wieder in der Linie von Jesus? Und wir sehen, also durch den Zerubbabel haben wir beim Schluss, beim Haggai, so wie einen Blick, einen kleinen Lichtblick auf Jesus und was Gott wird tun durch Jesus. Beim Zacharia, der ja zur gleichen Zeit gewirkt wie der Haggai, da wird es dann noch viel klarer, weil beim Zacharia hat viele viele Voraussagen, die ganz konkret sind und die auf Jesus hinwirken. Und auch im letzten Buch vom Alten Testament, beim Malachi, da sagt er, der Malachi, lassen wir das noch zusammen, sehen, no?
Der Herr, der allmächtige Gott, antwortete:
Hier ist wieder die Zusage, ich werde, meine Herrlichkeit, ich werde unter euch leben. Aber man muss denken, die Zeit, die da ist vergangen, aber die Zusage ist immer noch da. Und nachher, eben 400 Jahre später, nach dem Malachi, steht der 12-jährige Jesus im Tempel. Und die meisten Juden haben sich natürlich die Erfüllung vom Tempel mit Gottes Herrlichkeit auch ganz anders vorgestellt. Wieder da auch die Idealvorstellung. Der Jesus hat nicht dieser Idealvorstellung entsprochen. Also ich meine, die Herrlichkeit von Gott, der Messias, der die Trümmer fortjagen sollte, der den Nationalstolz der Juden sollte wieder etablieren, wird von den Römern gekreuzigt. Wie schwach ist doch das? Und doch, sagt der Johannes über Jesus, lesen wir im Johannes: Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Und im Hebräer sogar: In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist die ganz und gar Gottes Ebenbild. Und heute, ja, jedes von uns, kein Tempel mehr, jedes von uns ist ein Tempel. Und Jesus lebt in uns. Jesus, Emmanuel, Gott mit uns, lebt in dir und mir. Er ist das Ziel von all unseren Sehnsüchten. Bei ihm werden wir nicht enttäuscht werden. Und auch der Haggai, der Zacharia, der Malachi und auch all die anderen Propheten und eigentlich auch unsere Enttäuschungen, die zeigen diese unerfüllten Sehnsüchte, die weisen hin auf Jesus. Und so vielleicht möchte ich die kleine Botschaft enden mit der Frage: Wo muss ich, wo muss du meine Priorität, meine Hoffnung ganz neu wieder auf Jesus setzen, damit deine Enttäuschung und meine Enttäuschung, dass die geheilt werden können und dass wir ganz neu mit Motivation, Liebe und Kraft erfüllt werden für die Welt, die Jesus so nötig hat. Amen. Wir können noch schließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Versprechungen, you are the promise keeper, dass deine Versprechungen, dass du die tust, erfüllen. Und ich danke dir, dass du mit jedem von uns lebst und mit jedem von uns unterwegs bist. Und du weißt schon, in diesem Raum, da ist sicher ein ganzes Pack von Enttäuschungen und von Verletzungen und Sachen, die nicht geheilt werden sind. Und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, gerade auch im Lobpreis, dass du, wenn wir uns aufrichten an dich, dass du uns erfüllst mit dieser Kraft, mit dieser Liebe, wo wie der Himmel aufgeht und wir können die nächsten Schritte für unser Leben sehen, die Schritte, die du für uns vorgesehen hast, und dass wir ein Segen werden für unser Umfeld, ein Segen werden für alle Nationen, so wie es du schon Abraham hast versprochen und mit dem Bund hast geschlossen mit dem Abraham, und danke, dass wir in diesem Bund unterwegs sein können und die Verheißung und die Zusage haben dürfen, das Licht sein für die Welt. Amen. Amen.